Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Herzlich willkommen. Wir haben die Salontüren wieder geöffnet und zwar zum unfassbaren 180. Mal. Ist das zu glauben? Herzliche Grüße aus Frankfurt wünscht Karin und ich rede schon wieder einen Quatsch zusammen.
Ja,
und
mach
ich
ja
vielleicht wünscht Christian auch was Schönes und dann kann ich auch direkt.
Ich wünsche mir, dass der Mensch, der hier gerade versucht, unsere Wand zu durchbohren, damit jetzt während der Aufnahme aufhört.
Ja, das wär,
und ansonsten wünsche ich, dass es euch wieder viel Spaß machen möge, was wir hier so alleine zu zweit beziehungsweise dann nachher zu dritt von uns geben.
Ja, wir haben heute wieder einen Besuch und zwar einen männlichen Besuch. Das ist ja sehr, sehr selten bei uns, dass sich mal ein Mann neben Christian hier reintraut. Ich weiß gar nicht, warum die so spärlich gesät sind. Weiß auch nicht. Also ich meine, du müsstest ja diese Frage beantworten können.
Woher soll ich das wissen?
Ja, als du und deine Geschlechtsgenossen. Naja, egal.
In die Richtung, wo wir am besten gar nicht erst abbiegen.
Nee, das machen wir das nächste Mal, weil da habe ich nämlich, also für unsere nächste Laberfolge, für unser nächstes Duo, habe ich nämlich ein tolles Thema, aber das weißt du jetzt noch gar nicht.
Nein.
Das werde ich dir danach verraten.
Soll ich jetzt hier so einen dramatischen Akzent noch einspielen? Nein, der spielt bloß in meinem Kopf. Und bevor wir euch hier noch verlieren, ihr Lieben, es wird besser. Es wird definitiv besser, was jetzt noch kommt, oder, Karin? Aber erstmal müsst ihr noch durch unser Gejammer durch.
Ja, weil also im Moment, also der heutige Tag war schlimm. Also ich sag's dir ganz ehrlich, der heutige Tag war wieder, war wirklich richtig, richtig schlimm für mich. Also ich bin im Moment wieder mal im absoluten Autorinnenfegefeuer und ehrlich, also ich hasse nichts so sehr wie überarbeiten. Es ist wirklich eine absolute Qual.
Ja,
und so schrecklich.
Ich weiß ja außerdem, woran du jetzt wahrscheinlich gerade sitzt, ja noch was vor. Aber da musst du nicht viel machen.
Ja, aber also ich meine, woran ich gerade sitze, das ist ja wirklich diese hochdramatische Geschichte, die auf den Färöerinseln spielt, die ja die Nachfolgegeschichte der Ozeanschwimmerin sein muss, obwohl sie mit der Ozeanschwimmerin wirklich gar nichts zu tun hat. Also insofern
ja, Charlotte
mit
macht
Nachfolgen
nur, also
ja nicht,
aber Tarnowski macht nur Einzelbände.
Tarnowski macht nur Einzelbände und im nächsten geht's eben auf die Färöerinseln und das ist wirklich, also ich meine, wenn ich jetzt da so, weil ich jetzt so schlimm jammere, es ist eigentlich gar nicht schlimm, das ist der erste Lektoratsdurchgang und die Lektorin war lieb, die hatte nicht schlimme Sachen anzumerken. Mhm. Also alles, was sie angemerkt hat, war total nachvollziehbar und auch jetzt nicht irgendwie, dass es gigantische Eingriffe in alles sind, aber es macht mir einfach keinen Spaß, da immer noch an diesen Texten nochmal zu arbeiten, die allein nochmal zu lesen. Das, ich weiß nicht, und ich habe auch so das Gefühl, und das ist ein guter Text, ja. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, ich finde meine eigenen Sachen scheiße, ganz im Gegenteil.
Er ist doch schon gut. Was soll ich denn nochmal machen?
Ja, exakt, genau. Und meine Güte, da muss man nicht so kleinlich sein, dass da noch so ein paar Logik- und Tippfehler drin sind. Ich meine, also ich meine dafür, warum muss ich mich damit befassen? Das ist immer so dieses, und ich weiß, wie blöd das klingt.
Ich glaube aber, du würdest es auch nicht schön finden, wenn dir das aus der Hand genommen würde und dann womöglich eine andere Person irgendetwas reinbringt, was du jetzt irgendwie so gar nicht vorgesehen hast oder so. Oder?
Ja, das stimmt natürlich, vor allen Dingen, wenn es halt um inhaltliche Themen geht. Und jetzt meinte sie dann so, wäre es nicht schön, wenn die Kenner ihrer Tochter jetzt nochmal eine Nachricht schreibt? Ja, theoretisch schon, praktisch muss ich da aber dann auch an anderen Stellen wieder was ändern. Ja?
Oh, das ist natürlich jetzt maximal blöd.
Und also solche Sachen. Und dann, naja, und dann, aber gut, eigentlich hat sie recht und eigentlich ist es jetzt nicht dramatisch, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Also ich meine, ich habe es jetzt akzeptiert. Es gibt Menschen, die gerne überarbeiten. Ich rede gerade mit einem davon. Aber.
Naja, ob ich es gerne mache, kann ich jetzt nicht sagen. Meistens habe ich ja auch erstmal Fluchtgedanken, wenn ich irgendwie das sehe, was mir da dann so zurückgeliefert wird. Aber ich tief in meinem Herzen weiß ich, dass der Text dadurch besser wird.
Ja, Gott.
Mann,
Aber
die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, um
ja,
mal
so ist es.
wieder
Also
das
es
Niveau ein
ist
bisschen nach oben zu bringen.
ja,
Oder
also
müssen wir dafür jetzt Tantiemen zahlen? Nein, ich glaube nicht. Es ist schon zu lange her.
das ist frei. Ja, auf jeden Fall, es macht mir einfach keinen Spaß und ich finde es qualvoll und ich finde es auch keine Ahnung. Und ich meine, ich weiß auch, dass das irgendwie eine schlechte Einstellung von mir ist, weil schließlich sollten doch alle AutorInnen das Beste für ihr Werk wollen. Und das will ich ja auch. Ich will nur nichts damit zu tun haben. Idealerweise. Ich meine, ganz ehrlich, wirklich, was ist der Sinn dran? Ich schreibe diese Geschichte, wirklich, wenn ich schreibe, werfe ich da alles rein, was ich habe. Alles. Das ist vielleicht nicht 100%, also doch, es ist, in dem Moment ist es meistens sogar mehr als 100%. Aber gut, dann fehlen halt mal ein paar Endungen und ein paar Füllwörter und ein paar inhaltliche Dinge. Aber ich meine, aber es ist fertig und dann habe ich einfach keine Lust mehr dann. Das ist
Ja.
irgendwie doof, oder? Ja, ich
Aber
weiß nicht.
auf der anderen Seite gibt es doch zum heutigen Tag auch eine gute Nachricht.
Echt? Ach so,
Ja,
ja, die,
die
ja,
WM
eine
ist
sehr gute
vorbei.
Nachricht. Die WM ist vorbei. Das ist
Endlich.
natürlich in der Tat eine sehr gute Nachricht.
Also ich weiß ja, wer gewonnen hat, aber wie haben die eigentlich gespielt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube,
Oh
ich habe
so.
1-0 oder sowas haben sie
Naja,
gewonnen. Also
das
das war,
wäre ja so der Klassiker.
ich meine, das Einzige, was ja dann auch wirklich noch schön war, dass Trump dann ausgerechnet Spanien gratulieren musste, wo er doch gerade so einen Hass auf die Spanier hat.
Jo.
Das war dann, also das ist,
Stimmt.
sage ich mal, noch das ironische Schmankerl an dieser Geschichte. Aber ansonsten habe ich es wirklich wahrgemacht und habe keine einzige Spielminute von dieser WM gesehen. Und das ist
Okay.
wirklich keine einzige.
Das
Du?
ist mir nicht ganz geglückt, weil manchmal, also ja doch eine volle Minute wahrscheinlich nicht, weil meistens irgendwie so Fernseher angemacht, oh, da läuft der falsche Kanal, da ist ja Fußball. Nee, schnell umschalten, also so in der Richtung. Ja, wir waren ja jetzt die letzte Woche eben auch auf so einer Gemeindefahrt und da war es tatsächlich so, dass sich die Gemeinde da wirklich Freunde gemacht hat, dadurch, dass sie in diesem Gruppenraum dann letztendlich per Beamer diese Spiele dann sich angeguckt haben und du konntest gar nicht so schnell gucken, wie dieser Saal voll war plötzlich. Ja, aus allen Ecken kamen sie an und haben dann geguckt und ich war rechtzeitig woanders.
Sollte man nicht bei solchen Veranstaltungen eher irgendwie andächtig Halleluja singen und nicht Fußball gucken? Also ich meine jetzt, das ist jetzt hier so,
Ja,
hier meine
danach,
ketzerische.
danach, danach. Es wurde ja den
Danach.
Tag über
Ach
intensiv
so.
gearbeitet.
Ach,
Aber
verstehe.
danach
Na
kann man
gut.
dann auch mal
Dann
den
kann man sich mit
profanen Dingen.
Fußball bestrafen. Also das ist
Also,
aber eigentlich eine sehr
ich ja
katholische
nicht.
jetzt.
Ich ja nicht. Ich habe mich lieber draußen hingesetzt und habe mit
Du hast dich
anderen
mit Apple Tree Murders
Unwilligen
2 bestraft.
getrunken und Schokolade oder Knabberzeug gegessen. Also,
Du hast die Überarbeitung von Apple Tree Murders 2 schon mal deinen Durchgang gemacht.
ja.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe einen Namen gegen einen anderen ausgetauscht oder sowas in der Richtung. Ja, so
Ja,
ein bisschen habe ich das auch. Ja, richtig.
ja, sehr gut. Naja, gut, also du warst jedenfalls fleißig und also ich war auch sehr fleißig, aber ich habe eben kein Fußball geguckt. Wir waren am Wochenende, mal abgesehen davon, dass wir sehr viel im Stau gestanden sind, waren wir bei einer Geburtstagsfete in Köln und da gab's, ich glaube, es hört niemand zu von den Gästen. Ja, jetzt, da kann ich
Das
recht
wirst du
sein.
jetzt rausfinden.
Ja, es war, also das Geburtstagskind hat unter anderem auch wieder eine sehr ausgedehnte eigene musikalische Darbietung gehabt. Das es wurde sehr viel gesungen mit sehr unterschiedlicher Qualität.
Jo.
Aber ich glaube, also wirklich, ich habe die schlimmste, die schlimmste Version von My Way, und ich habe schon sehr viele sehr schlimme Versionen von My Way in meinem Leben gehört oder vielmehr erdulden müssen, aber die mit Abstand schlimmste Version gab es an diesem Geburtstag, vom Geburtstagskind selbst. Und das war ein Moment, der war, also, weißt du, da, also ich meine, da kriegt irgendwie Cringe gerade mal eine ganz neue Bezeichnung, weil man dann echt nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Hm. Also,
warum tut man das?
Das weiß ich auch nicht. Und jetzt kann der Mann ganz gut singen normalerweise. Und aber ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich nämlich, ich hatte dann nämlich eine, das sind wir gleich wieder irgendwie christlich, eine Epiphanie. Sagt man das auch auf Deutsch? Ja. Also ich habe einen, also weil wir sagen ja häufig immer, wie wahnsinnig unvorbereitet und dilettantisch wir sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich unglaublich respektlos gegenüber dem Publikum ist. Hm. Weil das Publikum ist da und weißt du, ich meine, wir können ja weiterhin dilettantisch und schlecht vorbereitet sein, wir sollten es einfach nicht so sagen. Wir sollten einfach immer den Eindruck erwecken, wir sind immer super vorbereitet und wir können es halt einfach nicht besser. Aber wir sollten,
dass wir das jetzt gerade hier live sagen.
Ja, aber ich meine, gut, also unsere Zuhörenden, die sind ja elend gewohnt, aber für alle zukünftigen und sollten wir, das habe ich mir dann vorgenommen, das sollten wir nicht mehr tun.
Okay. Weil das wir hat sind mich dann ab jetzt absolut professionell und korrekt.
Nein, wir müssen das ja gar nicht
Ach,
thematisieren.
Müssen wir gar nicht.
Nein,
wir müssen
aber
nur
wir sollten
so tun.
Auf jeden Fall. Nein, wir sollten, nein, wir müssen auf jeden Fall, jedenfalls sollten wir nicht behaupten, also immer
ja,
so großkotzig sagen, wir haben sowieso keine Ahnung. Ich meine, das merken die Leute schon von alleine. Aber weißt du, ich hatte dann so das Gefühl, weil er hat dann doch einigermaßen vollmundig angekündigt, dass er jetzt irgendwie ein besonderes Lied singt. Und also, er hat schon den Eindruck vermittelt, er sei sehr gut vorbereitet. Und dann dachte ich mir nur, das weiß ich jetzt nicht. Das Schlimme ist, er hat schon vor 10 Jahren beim letzten Rundengeburtstag, da hat er, glaube ich, ich weiß es nicht, gefühlt 2 Stunden einen Show-Act gemacht und war dann auch wirklich verärgert, als dann irgendwie sein Publikum irgendwann gesagt hat, dass sie wollten halt jetzt irgendwie miteinander reden oder irgendwie eine Party feiern oder sowas. Stattdessen war man gezwungen, einem Konzerterlebnis zu lauschen, für das man kein Geld gezahlt hat.
Hm.
Dann, da war aber dann das große Glück, dann kam dann ein Gewitter damals vor 10 Jahren.
Okay.
Diesmal war es Indoor. Also
wohlweislich.
Also es war, oh mein Gott, und ich mag ihn wirklich gerne. Das ist ein total netter Typ, aber also ich weiß auch nicht, welcher Teufel ihn da reitet. Also das war interessant, muss mal vorsichtig zu formulieren. Na gut, das zum Thema Lester-Schwester Karin war wieder am Start. Und jetzt würde ich sagen, haben wir noch was anderes Wichtiges? Ansonsten
Nein.
widmen wir uns
also
unserem
wichtig
Gast.
Wichtig war das, was wir bisher gesagt haben, auch nicht.
Ach Christian, jetzt sei nicht so destruktiv hier. Also das fand ich jetzt schon wichtig, hier erstmal eine Wasserstandsanzeige für die Leute, die es noch nicht zu 100 Mal gehört haben, zu erfahren, dass ich es hasse zu überarbeiten. Und zum anderen, dass wir uns jetzt vorgenommen haben, zukünftig zumindest den Anschein von Professionalität zu erwecken. Ich finde das doch eigentlich, naja.
Okay.
Ja.
Weiter?
Famous Last Words, möchtest du noch?
Nein.
Egal.
Bitte erzähl mir oder uns allen, auf was wir, also vor allen Dingen, auf wen wir uns gleich freuen dürfen.
Ja, wir dürfen uns jetzt gleich auf einen Kollegen aus Frankfurt freuen, aus meiner Heimatstadt oder vielmehr in meiner Wohnortstadt, möchte ich es eher nennen. Im Gegensatz zu mir ist er ein wirklich echter Eingeborener und ich würde sogar so weit gehen und ihn als Original bezeichnen.
Mhm.
Maddie Müller, er ist Feuerwehrmann, er ist Autor, er hat sehr viel Meinung zu sehr vielen Themen und sehr interessant. Und er ist Podcaster wie wir und quatscht mit uns jetzt über die Dinge, die das Leben besonders babbelig macht, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja,
also,
das
herzlich
kann
willkommen.
Man so sehen.
Herzlich willkommen, Maddie Müller. Und da ist er auch schon. Herzlich willkommen, lieber Maddy, bei uns im Salon.
Hi, auch von mir.
Schönen guten Tag. Ja. Gude, wie wir sagen hier in Frankfurt.
Karin. Gude, weißt genau, du? Gude. Ja. Da sind wir auch schon, beim Thema. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du dich selbst als Knorrkopf und Dummbabbler beschreibst, aber das kann ja nicht alles sein. Beschreib dich doch mal, wer bist du, was machst du so alles?
Und wie viele vor allen Dingen?
Und wie viele und worüber reden wir heute?
Also ich bin 3, würde ich sagen. Und also der Name ist Maddy Müller, das muss man gleich erklären. Maddy ist die Koseform von Matthias. Den Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Das war mein spanischer Freund, der übrigens heute Geburtstag hat. Verdammt, den muss ich nachher noch anrufen. Und der hat irgendwann im Kindergarten schon zu mir Maddy gesagt und deswegen bin ich der Maddy Müller. Ja, ich wusste nicht so genau, wie ich mich nennen sollte, weil ich doch tatsächlich ziemlich viel mache. Und auf meiner älteren Homepage stand ich Frankfurter. Das fand ich sehr gut beschrieben, weil das trifft ja eigentlich alles zusammen. Das ist auch ein Knorrkopf, bin ich ja auch. Und aber eigentlich bin ich im Berufsleben, also ich lebe, was meine Rechnung bezahlt, ist die Berufsfeuerwehr Frankfurt, bei der ich mittlerweile in der Leitstelle sitze. Also ich war 30 Jahre auf der Straße, habe da meinen Körper zerstört und sitze jetzt am Telefon. Und wenn ihr in Frankfurt die 112 ruft, kann es sein, dass ich dran gehe. Dann wäre es schön, wenn ihr wüsstet, wo ihr seid, weil das ist das größte Problem.
Ja. Okay.
Und ansonsten in meinem zweiten Ich bin ich Podcaster und Autor und bin auch ab und zu mal auf der Bühne unterwegs, auch in Hattersheim im Posthofkeller zum Beispiel, da kann man mich sehen ab Herbst. Da bin ich gehöre ich jetzt zum Ensemble, da moderiere ich und habe auch ein Kellerduell, nennt sich das, eine Quizshow, bei der ich zum Beispiel hier so lokale Prominente wie Thomas Ranft und Tim Frühling einladen werde. Wirst du jetzt nicht kennen in Berlin, Christian.
Nope.
Aber ist ja auch egal.
Aber
hier
nicht.
In Frankfurt kennt man die. Und das sind die zwei Wettermänner vom Hessischen Rundfunk.
Ah, okay.
Ja, und schreiben tue ich mittlerweile humoristische Frankfurt-Romane. Ich habe jetzt eine Serie begonnen mit Sigi, Gary und Erwin. Das sind 3 Eintracht-Fans. Der schlaue Mensch weiß SG und E, Sigi, Gary und Erwin. Das sind die 3 Protagonisten. Und da kommt am 21. August der 2. Teil. Da geht es um die Entführung des Attila, also des Eintracht-Maskottchen. Ja, das wäre so grob das, was ich so mache. Und ich, Podcaster bin ich natürlich auch. Also ich habe den Podcast Buchgebabbel. Da rede ich mit den Menschen aus der Buchbranche. Also alles, was da so rumkreucht und fleucht. Und dann habe ich noch einen Podcast, der heißt Im Podcast-Sumpf, den mache ich zusammen mit der Tina Becker. Und da geht es darum, dass jeder von uns pro Folge 2 Podcasts vorstellt, die wir für hörenswert empfinden. Und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen drumherum Gelaber. Also es ist mittlerweile ein Laber-Podcast mit Podcast-Tipps, so würde ich das ausdrücken.
Ja, machen wir auch manchmal.
Das wäre so grob meine Erklärung.
Ja, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ganz schön viel. Da könnten wir jetzt, wenn wir schlau wären, könnten wir da jetzt mal voll einsteigen. Ich mache aber jetzt hier nochmal eine kleine Abbiegung. Was ich auch auf deiner Website gelesen habe, deine Kernkompetenz heißt, laut Eigenaussage von dir, Leute unterhalten. Ja?
Ja.
Stimmt das?
Ja, weil das mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben.
Also, auch bei der Feuerwehr?
Ja, auch bei der Feuerwehr. Viele, die nicht wissen, dass ich einen Podcast habe, die sagen, ja, du müsstest mal einen Podcast machen. Das ist ja kein Problem, habe ich. Ja, ich hatte auch mal einen Feuerwehr-Podcast. Also ich habe ja ein Buch über mein Feuerwehrleben geschrieben. Das heißt, und ihr denkt, es ist alles in Ordnung, der passende Titel.
Jo.
Und da habe ich so die krassesten Einsätze meines Lebens da reingeschrieben. Das war aber eher so therapeutisch, damit es aus meinem Kopf raus ist und aus meinen Klamotten geschüttelt wird.
Okay.
Habe ich das in das Buch geschrieben und dann ist es halt aus meinem Kopf draußen. Das war sehr reinigend. Und dazu passend habe ich einen Podcast gemacht. Das waren, ich glaube, 10 oder 11 Folgen habe ich gepackt und da habe ich mit Leuten aus der Rettungsbranche gesprochen, unter anderem super interessant war zum Beispiel die Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger, da habe ich 2 Folgen gemacht und ja und mit Bergrettung und Grubenrettung und so weiter, das habe ich da alles reingepackt, aber das wurde mir dann zu viel Feuerwehr und Privatleben und Berufsleben zu vermischen macht nicht wirklich viel Spaß und deswegen habe ich das jetzt erstmal eingestellt.
Ja, das ist ja das Schöne. Wenn man etwas selber am Start hat, kann man ja auch jederzeit sich entscheiden, das lasse ich mal.
Genau.
Oder ich fange mal wieder an. Wer weiß.
Ja, also ich wollte schon sehr, sehr oft die Brocken hinschmeißen, also gerade das, was das Künstlerische anbelangt, weil das auch manchmal wirklich sehr zäh ist und sehr, wie soll ich sagen, undankbar.
Ja.
Und dann denkst du dir dann auch, oh, für was das alles? Meistens, wenn die Abrechnung vom Verlag kommt. Ja. Und,
jetzt, ja. Da ist das Komma verrutscht oder so.
Ja, genau. Ja.
Und inwiefern passt jetzt dein Leitspruch dazu, den mir Karin ja mal übermittelt hat, am Ende wird alles gut und so weiter. Ja, also ist noch nicht das Ende sozusagen.
Genau, also das ist ja das, was ich versuche zu leben, ist am Ende wird alles gut und ist es nicht zu Ende oder ist es nicht gut, ist es nicht zu Ende. Mhm. Das habe ich von meiner Frau übernommen, die sehr viel mehr Weisheit in sich trägt als ich und die mir immer wieder, wie soll ich sagen, die ist eine Quelle der Inspiration, unfassbar.
Sehr schön.
Und die immer wieder meinen inneren Vorhang hochzieht, wenn der wieder zu fest runtergezogen wurde. Und die hat die Gabe, das alles mit einem Satz hochzuziehen. Und wenn sie dann solche Sprüche raushaut, übernehme ich die dann und verkaufe die jetzt meine eigenen. Das, dann lacht die sich immer kaputt. Das hast du wieder von mir. Du, ach so, ja, schön. Oh,
guck, hat mir gar nicht aufgefallen.
Und ich versuche es halt. Also ich versuche ständig an mir zu arbeiten, weil ich doch eher so der negative Typ bin, komischerweise. Ja, das hilft dann, wenn man sich da ab und zu mal dran erinnert.
Ja.
Oder vor allen Dingen, was man auch selbst hat, ne? Sehr wichtig.
Ja. Auf jeden Fall.
Allen voran die Gesundheit zum Beispiel.
Ja, absolut. Das ist natürlich wirklich ein rares Gut, wie man weiß und auch, dass es ganz schnell anders sein kann. Wir müssen jetzt mal kurz über deine Feuerwehrlaufbahn sprechen, weil,
ja, gut.
Weißt du, ich bin ja Liebesromanautorin und also ich habe diesen Trope noch nicht verwendet, sage ich. Mit Betonung auf noch. Das kann sich ja ändern. Aber es würde dich nicht überraschen, dass natürlich irgendwie die Feuerwehr so als Heldenmotiv gerade im Romance-Bereich ganz weit oben steht, ja, diese knackigen Feuerwehrmänner. Wir haben ja dann, weißt du, die Autorinnen und die Leserinnen, die haben ja dann gleich, und da muss ich jetzt noch nicht mal gendern, weil es sind ja dann in dem Fall wahrscheinlich wirklich alles Frauen, da läuft ja sofort ein Film ab, wenn man irgendwie sagt, ach, der Feuerwehrmann, der Superheld. Willst du das mal entzaubern oder kannst du das vollends bestätigen?
Tut mir leid, wenn ich jetzt deine Träume zerstören muss, aber von diesen Supermännern haben wir genau 12 Stück. Die schicken wir das ganze Jahr in den Keller zum Pumpen und am Weihnachten holen wir sie für den Kalender raus. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Feuerwehrmann ein wirklich gestählter Superstar ist. Also ich bin das beste Beispiel dafür. Also wenn die Leute also erfahren, dass ich Feuerwehrmann bin, dann drehen sich meistens die Augen nach oben. Also verwundert, weil ich bin mal so gar nicht der Prototyp des Feuerwehrmanns. Ich bin klein und dick und hässlich. Und es gibt natürlich ein paar Brecher bei uns, klar, aber die sind meistens so.
Wenn du einen Welpen im Arm hast, dann ist es irgendwie, da bist du schon das irgendwie Kalendermodel schlechthin. Das ist nämlich der andere Witz. Man muss ja dann, Feuerwehrmänner müssen ja dann mit kleinen Katzenbabys oder mit Hundewelpen dann abgebildet
unbedingt
werden.
Ja,
das ist
ganz wichtig,
der entscheidende Faktor.
Okay.
Ich habe tatsächlich mal einen Feuerwehrkalender mit meinen Kollegen gemacht für die Chefin meiner Frau. Die war so Feuerwehrfan und die hatte, ich weiß nicht, hatte, glaube ich, Geburtstag oder so. Und da hatten wir die Idee, wir machen mit meinen Kollegen einen Feuerwehrkalender für die und haben da so ein bisschen Spaßbilder gemacht halt. Also waren auch ein paar dabei, die sich dann so ein bisschen nackig gemacht haben und so. Aber wir haben es dann eher auf lustig gemacht. Wir haben dann so diese Pedals von den Defibrillatoren, kennt ihr ja, aber dann an die Ohren gehalten und so Sachen. Das war dann eher sowas.
Sehr gut.
Aber es ist nicht so, wie es, also wenn du die Serie Chicago Fire denkst, kennst.
Ja.
Wir sind das komplette Gegenteil davon.
Ach komm.
Ja. Es ist nicht so, dass du jeden Tag Feuersbrünste hast. Wenn du Feuer hast, ist es nicht so, dass das Haus im Vollbrand steht, sondern meist brennt nur eine Ecke oder ein Balkon oder eine Mülltonne. Ja, das ist schnell ausgemacht. Kommt vielleicht 2-3 Mal im Jahr vor, wo ein Dachstuhl brennt. Das ist dann meistens das Größte. Aber so Vollbrände gibt es extremst selten. Also dass du hinkommst und das ganze Haus brennt. Das hatte ich bis jetzt in meiner ganzen, mittlerweile 5, wie viele Jahre bin ich denn dabei? Lass mich lügen, 30 Jahre, da habe ich einmal erlebt, dass ein ganzes Haus brennt.
Mhm.
Das war ein ziemlich dramatischer Einsatz, muss ich sagen. Den habe ich auch in meinem Buch verarbeitet, weil da ist alles schief gelaufen, von hinten bis vorne. Ja, aber es ist jetzt, also wir sind auch nicht so die Typen, die dann, also erstens haben wir alle Atemschutz auf, man kann unsere Gesichter nicht erkennen. Wir sehen nichts im Feuer. Du siehst einfach gar nichts. Ja, mhm. Das ist einfach so. Und wir gehen nirgendwo rein, wo wir nicht wissen, wie wir das handeln können. Mhm. Und wenn wir wissen, da kommen wir nicht weiter, dann gehen wir da nicht rein. Dann geben wir das auf. Ja, weil Eigenschutz steht immer an allererster Stelle. Und niemand ist so dumm und rennt in irgendein Feuer rein, wo er weiß, er kommt da nicht mehr raus. Mhm. Also es ist alles sehr... Und du machst sehr, sehr viel Rettungsdienst und Rettungsdienst bedeutet halt auch nicht, dass du jeden Tag irgendwie ein Kind reanimierst und es der Mutter in die Arme drückst dann wieder. Völlig, ne? Also ist auch nicht so, dass du, wenn du jemanden reanimierst, dass der zweimal hustet, aufsteht und weggeht. Nein, so ist es auch nicht. Ja, also meistens merkst du es gar nicht, wenn du ihn wieder geholt hast. Siehst du nur auf der Maschine, weil das Herz wieder schlägt. Mhm. Ja, das sind alles so. Aber ich wehre mich jetzt ehrlich gesagt nicht gegen den Mythos, weil es ist ja auch nicht... Naja, zu unserem Nachteil, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, und außerdem, ich meine, es ist ja eigentlich positiv, wenn es keine so schlimmen, großen Brände gibt in der Masse, in der, die man jetzt so unterstellt. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht für uns alle. Und ja, also ich würde auch sagen, der Heldenmythos darf trotzdem bestehen bleiben. Aber jetzt haben wir ja diese Frage, dass also Realität und Mythos haben wir jetzt schon gekillt. Mhm. Aber trotzdem, du hast ja schon gesagt, du hast ein Buch drüber geschrieben. Insofern, gibt es Einsätze, die man überhaupt nicht mehr los wird und wie verarbeitest du sowas?
Ja, also es ist so, also meistens hast du die im Rettungsdienst. Bei der Feuerwehr ist es ja eher so. Also der Unterschied zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr ist der, also muss man dazu erklären, in Frankfurt fährt die Feuerwehr auch Rettungsdienst. Mhm. Gibt andere Städte, die machen nur Feuerwehr, und aber wir in Frankfurt machen auch Rettungsdienst und das ist der Löwenanteil. Also wir haben ungefähr knapp 200.000 Einsätze im Jahr in der Stadt und davon sind ungefähr 80% Rettungsdienst, sage ich mal. Mhm. Und da erlebst du sehr viel Drama, aber du kannst was retten. Also du kannst was reparieren. Du kommst hin und du kannst was gut machen. Bei der Feuerwehr ist es ja so, du kommst an, da ist schon was kaputt und du begrenzt den Schaden. Mhm. Ja, also das ist so. Und ich habe vor ein paar Jahren halt festgestellt, dass es mein Job ist, Dinge zu regeln. Also die Ruhe zu bewahren und Sachen zu regeln. Das hilft dir im Privatleben enorm, wenn du irgendwie in Stress kommst oder sowas. Mhm. Oder wenn du irgendwelche Lebenssituationen hast, die ausweglos sich irgendwie darstellen. Und dann, es gibt so einen schönen Spruch bei der Feuerwehr, der heißt, steh still und sammle dich. Mhm. Und dann musst du mal kurz durchatmen, kurz drüber nachdenken und dann geht's weiter. Und im Rettungsdienst heißt das 10 für 10, nennt man das. 10 Sekunden für die nächsten 10 Minuten. Mhm. Das heißt, wenn wir an eine Stelle kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen, dann stecken das Rettungsteam die Köpfe zusammen, sagen wir machen 10 für 10 und dann wird 10 Sekunden diskutiert, wie machen wir jetzt weiter in den nächsten 10 Minuten. Und dann weiß jeder die nächsten 10 Minuten, was zu tun ist. Und das ist unglaublich wertvoll fürs Leben, also was du da lernst in Stresssituationen. Also das hat mir schon so oft den Arsch gerettet, auch privat, wo man einfach sagt, jetzt bleib mal ruhig, denk mal drüber nach und dann findest du auch einen Weg. Und bei der Feuerwehr ist es halt so, du kommst an, es herrscht Chaos und du bringst Ordnung ins Chaos und regelst es und am Schluss ist alles gut und das ist so der Job und das macht auch unheimlich viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Es ist ein Traumjob, gebe ich zu, es macht Sinn vor allen Dingen, ne? Also du machst was Sinnvolles, du verplemperst nicht deine Zeit hinter irgendeiner Excel-Tabelle, sondern du machst was Sinnvolles. Ja.
Und sag mal, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch in Frankfurt und Umgebung irgendwie ist. Müsst ihr euch auch während eurer Einsätze oder auf den Weg zu den Einsätzen irgendwelchen, sagen wir mal, Anfeindungen aussetzen oder weiß ich nicht, irgendwie sogar um eure Gesundheit fürchten, weil es irgendwelche Vollidioten gibt, die der Meinung sind, da irgendwie einen Macker markieren zu müssen oder so?
Ja. Ja, das gibt es leider immer mehr. Also ich kriege das jetzt in der Leitstelle auch vermehrt mit. Also viele im Rettungsdienst werden angegriffen von irgendwelchen Idioten da draußen. Es sind auch oft die, die eigentlich um Hilfe rufen und dann Stress machen. Dann, also du hast sehr viel verbale Aggression, also du wirst beschimpft und sowas. Ich am Telefon werde jeden Tag beschimpft. Ja. Muss man sich echt ein sehr, sehr dickes Fell anfressen. Und also ich selbst wurde im Einsatz auch schon, also kurz nach Silvester, mit Raketen beschossen und sowas. Boah. Ja, also das sind, es sind keine Lausbubenstreiche. Ne? Nee. Also es macht auch keinen Spaß. Und ich habe im Rettungsdienst viel Situationen erlebt, wo wir auch angegriffen wurden, wo die Polizei dann dazukommen musste. wo ich sagen muss, Hut ab, wie schnell die sind, wenn die wirklich müssen. Mhm. Also die sind innerhalb von Minuten in Mannschaftsstärke in die Wohnung geballert, das war schon beeindruckend. Und das hast du halt leider doch sehr oft, komischerweise. Ja. Aber ich nehme es nicht persönlich, muss ich ehrlich sagen. Weil es
sind einfach
Idioten. Man muss auch denken, jeder ist eine Ausnahmesituation da, ja, jeder geht mit Stress anders um. Aber bis jetzt ist es eigentlich so, weil ich habe die Politik verfolgt, wenn es nur den Hauch von Ärger gibt, drehe ich mich um und gehe weg. Mhm. Weißt du? Weil der will ja was von mir. Ne?
Ja.
Und ich nicht, also ich muss nicht zu ihm gehen und ihm helfen. Er will, dass ich ihm helfe. Und wenn er mich irgendwie anpöbelt oder rumspuckt oder sowas, dann drehe ich mich um, gehe weg und lasse ihn mit seinen Schmerzen alleine. Ist mir egal. Oh. Und wenn er dann sagt, okay, ich bin jetzt brav und dann komme ich auch zurück und sage, gut, können wir jetzt weitermachen. Also ich bin da nicht der Typ, der dann irgendwie Streit anfängt. Das ist mir zu doof, ehrlich gesagt.
Eben, ja. Das ist ja auch sowas von nicht zielführend.
Nee, ja, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich weiß nicht, ich bin ja da so hitzköpfig, ja. Ich würde mich da voll drauf einlassen und dann, wenn man mir den Krieg erklärt.
Es geht ja auch immer so durch die Medien, weißt du, irgendwie Überwachungskameras, wo dann der Sanitäter dem Typ einfach mal in die Fresse haut. Ich kann das verstehen, dass jemand irgendwann an den Punkt kommt und dann sagt, jetzt kriegst du eine, ja?
Ja,
also ich habe es auch schon erlebt, dass wir einen bei der Polizei abgeholt haben, der lag bei uns auf der Trage und ein Kollege schiebt den ins Auto rein und in dem Moment tritt er ihm ins Gesicht, wo er völlig hilflos ist, die Trage in der Hand hat, die schwebt halb in der Luft, halb im Auto und er tritt ihm ins Gesicht. Ne? Also warum? Also, aber was machst du da? Ne? Also, es bringt ja auch nichts, wenn ich den jetzt verprügel, ehrlich gesagt. Aber
nein, natürlich
manchmal,
bringt es nichts, aber ja. Also ich
ich hätte ja permanent nur Rachegedanken. Da bin ich zu emotional oder so.
Ja, ich werde ja nicht mehr ausrücken, wenn alles so läuft.
Ja,
ich habe jetzt noch 3 Jahre bis zur Pension. Ich habe es eigentlich immer gepackt, da ohne Gewalt klarzukommen. Also
du hast
verbal wurde ich auch schon mal lauter und frech, ja, aber körperlich, nee, bin ich immer weggegangen. Fand ich immer am besten.
Sehr gut. Also extrem bewundernswert finde ich
absolut.
Super. Das ist auch sicherlich am schlausten. Und ich denke, du hast ja dann noch ein anderes Ventil, wie du diese ganzen aufgestauten Emotionen verarbeiten kannst, oder? Ich spiele jetzt auf deinen anderen Traumjob hoffentlich an.
Du meinst das Schreiben?
Ja. Also wäre jetzt mal
warum
so eine Idee.
Warum wir eigentlich hier sind?
Warum wir eigentlich hier sind?
Ja, also das Schreiben hat, ich sag's mal so, es hat tatsächlich doch meine Seele gerettet, mehr oder weniger. Mhm. Weil, wie gesagt, das sind Sachen im Leben, die du erlebst, die willst du keinem erzählen. Ja, das ist halt, das bringt der Beruf mit sich. Und es gibt ja so eine Theorie, dass ein Feuerwehrmann ist ein Aquarium und der hat einen Wasserfüllstand. So. Und jeder Einsatz ist ein Stein und der kommt dann da dazu. Und wenn du Glück hast, ist entweder dein Aquarium groß genug oder du schaffst es irgendwie, Steine wieder rauszuholen. Und das habe ich halt geschafft. Ich habe Steine wieder rausgeholt durchs Schreiben. Also jetzt nicht nur dieses Feuerwehrbuch, das war ein großer Stein, ein Findling, würde ich sagen. Aber die Schreiberei, diese künstlerische, komplett andere Welt, dieses zweite Ich, ja, weil das dritte Ich ist mein Privatleben. Also es ist tatsächlich so, dass ich wirklich 3 verschiedene Identitäten da lebe. Auf der Feuerwehr, wenn ich bei der Feuerwehr bin, da denke ich nur an die Feuerwehr, da bin ich Feuerwehrmann oder mache mein Ding und bin in dieser Feuerwehrwelt. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich der private Maddie und wenn ich schreibe und auf der Bühne bin, dann bin ich der Autor-Podcaster-Maddie. Und ich schaffe das irgendwie, das zu trennen. Ich bin dann manchmal total überrascht, wenn die Leute mich irgendwie anquatschen. Wenn ich irgendwie von der Bühne runtergehe und so, ja, supi. Und ich denke, was will der jetzt? Worum geht's denn? Weil ich dann wieder das Ich gewechselt habe in den Privaten dann.
Ach so, ja,
und,
gut.
Es war schon wirklich komisch. Weil ich und wenn mich bei der Feuerwehr einer auf meine Bücher anspricht, muss ich erst mal überlegen, was will der jetzt von mir? Ach so, ja, schreiben, ja, ich bringe den Buch mit oder so. Weißt, ich muss dann aber erstmal switchen. Also es ist ganz komisch eigentlich, ne? Aber das Schreiben tatsächlich das ist so ein Ausgleich, weil ich da in die Welt eintauchen kann. Es ist ja so, dass wenn ich schreibe, dann tauche ich wirklich rein. Ich bin eher so also bei mir läuft ein Film im Kopf ab und ich schreibe das einfach mit und ich lasse die Figuren laufen, ne, und gucke denen zu, was die so machen und lache mich dann selbst kaputt über ihren Quatsch, den die da machen. Und es gab zum Beispiel ein Buch, da habe ich ein Krimi geschrieben, da wusste ich bis zur Hälfte nicht, wer der Mörder ist. Also war ich ziemlich sicher,
das kommt hier doch oder uns doch bekannt vor.
Ich hab dann gesagt, jetzt musst du langsam mal einen rausdeuten, der es war. Ja.
Ach, das macht das Unterbewusstsein. Da habe ich inzwischen wirklich, das weiß ich, das macht alles das Unterbewusstsein. Man darf es einfach laufen lassen und am Ende kommt schon was Richtiges dabei raus.
Ja, bis jetzt hat es immer funktioniert. Ja,
ja, eben.
Ich hab ja immer Angst, wenn ich ein Buch abgebe, dass das dann zurückkommt und den Scheiß, den können wir nicht drucken. Das ist immer so. Ich bin da so unsicher, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt 16 Bücher geschrieben und ich denke, jedes Mal denke ich, wenn du das abgibst, das wird nie gedruckt. So ein Schrott. Ich weiß ja nicht, wie euch es da so geht. Also,
ja, das ist immer sehr unterschiedlich, ja, genau. Kommt drauf an, in welcher Phase man gerade so ist. Ne? Also manchmal so kurz vor Schluss kommt so dieses plötzliche Empfinden. Das geht doch alles gar nicht oder irgendwie. Und dann, wenn man dann in der Phase irgendwas irgendwo hingibt, dann ist wirklich die Frage da, oh Gott, wird einem das jetzt um die Ohren gehauen oder, ja.
Ja, also ja, ich bin da, also einzelne Szenen finde ich manchmal gut, aber das ganze Buch, denke ich mir, boah, wer soll das lesen? Aber, ja, findet sich immer wieder einer.
Offensichtlich sagen, mehr als nur einer.
Ja, ich bin da auch immer sehr erstaunt, muss ich echt sagen. Komisch. Ja. Aber es macht halt Spaß. Ich mache das ja hauptsächlich zum Spaß eigentlich. Ich will mich da. Also, ich weiß nicht. Also, ich schreibe, ehrlich gesagt, weiß nicht. Es ist so teils, teils. Einmal finde ich es nur lustig, wenn ich es lustig finde. Das ist für mich so der Maßstab. Und da du ja sowieso nicht jedem gefallen kannst, denke ich mir, naja gut, wenn es jetzt Leute gibt, die es nicht gut finden.
Müssen sie es ja nicht kaufen.
Ja, genau. Jo. Aber die müssen ja dann meistens dann erstmal eine schlechte Rezension schreiben und rauslassen, was sie für ein unglaublich schlauer Kritiker sind. Dann, naja gut.
Annette. Ja, das sagt das meistens mehr über die als über das Buch, aber ja.
Aber kommt da nicht, also ich meine, da du ja so buddhagleich in dir ruhst im Rettungsdienst und bei der Feuerwehr und es dann nicht persönlich nimmst, gelingt dir das dann bei den Büchern nicht? Bei schlechten Rezensionen? Das finde ich jetzt nämlich erstaunlich.
Mittlerweile schon, ja. Aber am Anfang hatte ich dann ein echtes Problem mit, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also ich habe das sehr persönlich genommen. Jo. Warum auch immer.
Ja, es ist ja auch persönlich. Also egal, was die Leute sagen, ja. Es ist, wenn die sagen, das Buch ist scheiße, dann kann ich es nicht anders als persönlich nehmen. Außer natürlich kann ich mir einreden oder ich weiß auch, dass das jetzt wahrscheinlich nichts mit mir zu tun hat, weil die Person mich ja gar nicht kennt und bla 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 bla. Aber wenn die halt mein Gedankenprodukt blöd findet, dann tut es halt weh.
Dann lehnt sie auch dich und mich.
Ja,
und
genau.
Ja, und ich melde damit ab in irgendeiner Form. Aber gut, ja.
Das ist aber, was die Leute nicht verstehen, dass dahinter ein Mensch steckt.
Ja.
Also von daher muss man es halt vielleicht wieder auch so sich ein bisschen davon freimachen. Es ist nichts Persönliches, aber ist natürlich super schwer. Also ich mag immer noch keine schlechten Rezensionen haben. Am liebsten hätte ich nur 5 Sterne und alles toll und Medi ist der Größte. Ja, aber ist halt nicht so. Sind wir mal ehrlich. Ja. Also ich mache jetzt hier keine Hochliteratur. Ich mache Unterhaltungsliteratur. Ich habe das ja nie gelernt oder so. Ja, ich bin ja kein Germanist oder Journalist oder sonst irgendwie, dass ich das gelernt habe. Ich habe das einfach angefangen und irgendeiner hat es dann mal gedruckt und fand's gut. Und wenn ich heute mein erstes Buch wieder lese, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Also ich hatte vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren das Angebot, mein allererstes Buch, den Gewürzhändler zu Frankfurt, nochmal neu aufzulegen. Dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Ich habe tatsächlich die Datei gefunden von 2008.
Okay.
Und habe gesagt, oh lieber Gott, das können wir nicht machen. Das muss ich ja ganz neu schreiben.
Ja.
Und da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf, ehrlich gesagt. Das sind 800 Seiten
Schinken. 800, oh Gott, ja, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ich habe gerade auch so eins meiner Frühwerke komplett auf links gedreht. Da habe ich auch gedacht, das muss ich ja nur so ein bisschen überarbeiten, das wollte ich jetzt zur WM machen, weil da geht's auch um Fußball und egal. Also deswegen, und da habe ich dann dachte, das ist jetzt schnell erledigt, ja, von wegen.
Ja, und also ich muss wirklich sagen, dass ich dich da auch sehr bewundert habe, weil ich ja deinen Hass auf irgendwelche Überarbeitungen schon kenne.
Ja.
Und nachdem du dann gesagt hast, da sind 20.000 Worte dazugekommen, da hast du ja mehr als nur überarbeitet, also da bist du ja quasi über dich hinausgewachsen.
Kann man so sagen, es war, naja, egal. Also ich meine, ob sich es dann irgendwann gelohnt haben wird, das wird man dann sehen. Ich schätze mal eher nicht, aber ist egal. Ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe, weil jetzt ist das Buch ja so, wie ich es mir eigentlich, wie es eigentlich schon vor 12 Jahren hätte sein sollen. Und das ist ja auch schon mal was wert.
Ja, mein erstes Buch ist auch extrem schlecht lektoriert. Das kommt noch dazu.
Ja.
Also das hat so eine Deutschlehrerin gemacht, weißt du, so eine Junge, die ein bisschen Geld braucht.
Und
die
war ja, einfach nur Germanismus studiert zu haben, heißt noch lange nicht auch wirklich zu wissen, wie so ein Buch ticken sollte.
Ja, die hat auch nicht beratend das gemacht, sondern die hat das quasi so bestimmt gemacht. Die hat dann immer gesagt, das muss geändert, das muss geändert. Da dachte ich mir so, wieso muss das geändert werden? Lass mal jetzt hier. Mhm. Und beim zweiten Buch haben wir uns dann so zerstritten, dass sie dann gesagt hat, okay, jetzt korrigiere ich nur noch. Da habe ich gedacht, ja bitte, weil dann können wir mein Buch vielleicht doch noch retten. Ja. Also das war echt eine Katastrophe mit dieser Frau. Die war so arrogant halt auch. Ne? Und deswegen hatte ich, also waren die ersten beiden Bücher und dann dachte ich, jedes Lektorat wäre so. Mhm. Und dann hatte ich dann immer Schiss und dann habe ich dann wirklich echte Lektoren mal kennengelernt, Leute, die das können. Ne?
Ja.
Und dann war das doch dann relativ angenehm und ich finde es super wichtig, so ein Lektorat.
Natürlich.
Das ist wirklich sau wichtig. Ja? Aber halt, wenn der Lektor sagt, guck dir die Szene nochmal an, die könnte man besser machen, wenn du das und das machst, so als Vorschlag du dann sagst, jo, hast du recht, ne? Dann ist es doch viel schöner, als zu sagen, das musst du ändern, musst, dieses Wort, ja. Also es geht hier immer noch um die Geschichte aus meinem Kopf, ja.
Also
da, boah, da wurde ich dann irgendwann auch pampig. Und dann gesagt, nee, jetzt geh weg, du.
Krieg mal sofort die Maskappe.
Ja, furchtbar, ganz schlimm. Das war nicht schön.
Naja.
Nee, nee. Aber gut.
Aber du sagst ja, dass das Schreiben wirklich so deine Leidenschaft und dein Hobby ist und du willst es auch jetzt, also ist ja sowieso kein Muss. Christian macht es ja vorwiegend auch nebenberuflich als vor allen Dingen aus purer Leidenschaft. Aber der Traum der allermeisten Autoren ist es ja zu sagen, ich will von meinem Schreiben leben. Das ist nichts für dich?
Nee, weil dann ist es Arbeit und das darf es nicht sein. Also ich sehe das so, also natürlich am Anfang habe ich gedacht, boah, hier, hast ein Buch geschrieben, du bist der neue Stephen King. Ja,
das denken wir alle.
Also alle, die jetzt zuhören und gerade anfangen dem Schreiben, lass das mal mit dem Kündigen. Mach erst mal weiter. Ist vielleicht ein bisschen sicherer. Also da fällt mir jetzt so eine Anekdote an. Ich hatte mal einen Stand an der Frankfurter Buchmesse, den, also allein wie ich zu diesem Stand gekommen wäre, das ist schon mal eine kuriose Geschichte. Das war ein Tauschgeschäft. Also ich hatte eine kleine Radiosendung hier bei wie heißt der? Radio X hier in Frankfurt, das ist ein lokaler, werbefreier Kultursender.
Mhm.
Und da hatte ich eine Sendung und da, also ursprünglich hatte ich mich beworben für eine Wildcard für die Buchmesse.
Mhm.
Für Kleinstverlage und Kleinverlag. Die habe ich aber nicht gekriegt, aber ich habe wohl, also kann mich nicht erinnern, in die Bewerbung reingeschrieben, warum ich diesen Stand haben möchte, habe ich zur Begründung geschrieben, weil ich mir in diesem und im nächsten Leben keinen Stand auf der Frankfurter Buchmesse leisten kann. So, und das hat den Peter Diemer von der Buchmesse, zu dem ich heute noch Kontakt habe, den hat es so gefuchst, dass der mich angerufen hat.
Echt?
Und hat gesagt, und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, sie haben sich ja für die Wildcard beworben. Und er sagt, oh geil, hab ich die gekriegt oder was? Und dann sagt er, die bekommen sie nicht. Und dann dachte ich, hä, warum rufst du mich jetzt an? Ne? Und dann sagte er, ja, Sie haben da was geschrieben, das hat mich jetzt persönlich geärgert. Und ich so, was habe ich denn geschrieben? Und dann hat er es halt gesagt. Und dann gesagt, ja, das ist ja so nicht und hin und her. Ja, wir machen ja viel für kleine Verlage und nicht schon die großen. Und war dann echt richtig angepisst. Ne?
Okay.
Und dann habe ich dann gesagt, ja, was kostet so ein Stand eigentlich? Mhm. Und dann sagt er, ja, 2x2 Meter, 7.000 Euro. Und da sag ich,
sehen Sie?
Merkst du was? Merkst du was? Ja. Und er sagt, ja, aber wir haben jetzt gerade ein Angebot, wir machen es für die Hälfte. Es sind immer noch 3,5, mein Freund.
Ja.
Geht nicht. Ja.
Eben.
Kann ich mir nicht leisten. So, fertig. Und naja, hin und her. Und dann sagt er irgendwann, ja, hier, du hast auch so eine Radiosendung bei Radio X. Und dann sag ich, ja, pass auf, ich mach dir ein Angebot. Wenn wir in die Radiosendung dürfen, kriegst du einen Stand auf der Buchmesse, dafür werde ich sorgen.
Okay. Ich so,
okay, gut. Deal. Ne? Und das hat er so aus dem Bauch raus entschieden. Ne? Mhm. Der hat hinterher einen riesen Ärger gekriegt deswegen. so gemacht hat. Und weil ich habe dann Werbung dafür gemacht. Und da kam ich in die Hessenschau und kam ins, was war das noch, im ZDF irgendwie haben sie darüber berichtet. An der Messe war Fernsehen, die dpa war da, die haben extra die, wie heißt sie denn, Donna Leon haben sie aus dem ZDF-Beitrag rausgeschnitten für uns und haben uns da reingesetzt. Ein Riesenaufriss. Das war für uns war das super, ja, so Riesen-Publicity und danach ist der Verlag wirklich durch die Decke gegangen. Das Dumme war, wir haben vorne so viel verkauft, dass wir hinten nachdrucken mussten, hat das ganze Geld wieder aufgefressen, also es war ein Chaos, ja. Aber es war eine geile Zeit und es war halt so auch so mein Durchbruch hier in Frankfurt, würde ich sagen, so von der Bekanntheit, dass ich hier so lokal die guten Kontakte gemacht habe und dass mich die Leute ein bisschen kennen. Mhm. Ja. Und da hatten wir, worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt wo ich bin wieder abschweifen, wie nur was.
Macht nichts, ist bei uns auch
so. Das kennt Karin von mir. Stand.
Ja, und das Coole war tatsächlich, also die Hessenschau, das haben so viele Leute gesehen, die sind extra wegen uns auf die Messe gekommen und sowas und wollten da den Typ mit dem Hut sehen und so. Und dann kam einer und der war so groß und so breit, der hat diesen ganzen Stand eingenommen. Das war ja nur so ein Hasenkasten von 2x2 Meter. Mhm. Und dann stand der da und es wurde dunkel. Und ich so, Alter, was ist mit dem los? Will der uns kloppen oder was? Der hatte so einen Bart noch. Das sah aus wie so ein Wikinger. Und ich so, oh, scheiße, was denn jetzt? Und der sagte, ja, er wäre der sowieso und er ist der neue Tralala. Waren so ein Name aus irgendeiner Wikinger-Ecke, kannte ich überhaupt nicht. Ne? Und ich so, okay, was soll mir das jetzt sagen? Ne? Und er so, ja, er hat ein, sein Traum ist es, eine neue Saga zu erfinden und seine Frau hätte gesagt, okay, du kriegst ein Jahr Zeit, ich finanziere dich und du lebst deinen Traum und gehst jetzt hier über die Buchmesse und wirst der neue Superstar.
Ah.
Und dann sagst du, ja, okay, was hast du denn so geschrieben? Kannst du mal was schicken? Und er sagte, nein, er schickt nichts, er hat das Manuskript dabei. Und dann hat er einen riesen Karton geholt und hatte tatsächlich 1000 DIN A4 Seiten in diesem Karton. Jo, mit ausgedruckt halt sein Buch.
Aha.
Und er hat gesagt, er gibt nichts aus der Hand, weil er ist wohl schon mal um eine Millionen-Idee betrogen worden und deswegen gibt er nichts mehr raus.
Ah, ja.
Ja, gut. Ich hatte
du solltest ein bisschen jetzt
Angst
lesen
vor dem, weil er so groß war, ja. Und dann hat er gesagt, gib doch mal her, lass doch mal ein paar Seiten lesen. Setz dich mal dahin und ich lese jetzt. Und dann waren schon auf der ersten Seite, ich weiß nicht, wie viel Kommafehler und Rechtschreibfehler, es war eine Vollkatastrophe. Und jetzt sag mal am 2-Meter-Mann mit Vollbart, dass es scheiße ist, ne? Also es war echt schwierig. Und dann habe ich das an meinen Mitverleger, den Marcel, weitergegeben, habe es ihm so hinter dem Rücken zugesteckt und habe gesehen, wie seine Augen immer größer wurden. Und er so, ach du Kacke, was ist das denn hier? Uiuiui. Und dann haben wir es dann tatsächlich irgendwie geschafft, den Typ loszuwerden. Weil wir gesagt haben, ja, nee, das passt nicht in unser Verlagsprogramm und so ein Gelaber halt, weißt du? Oh Gott, der tut mir heute noch leid, der Typ. Ich glaube, das mit seinem Traum wurde nix. Bin mir da ziemlich sicher. Oder ja, hat halt irgendwie einen tollen Druckkostenzuschussverlag gefunden.
Das wird es wahrscheinlich dann geworden sein, ja.
Du hast es jetzt schon mal ein paar Mal angesprochen. Du bist ja nicht nur Autor und Feuerwehrmann, sondern muss man jetzt sagen, du warst auch mal Verleger. Ich glaube, den Verlag hast du verkauft oder aufgelöst oder
ja,
was ist daraus geworden?
Ja, den haben wir eigentlich verschenkt. Da haben wir uns ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Ja, das war dumm. Ja, wir haben da so einen blöden Deal gemacht, dass wir Anteile von den verkauften Büchern kriegen. So, das war dumm. Aber es war halt der erste und einzige, der sich dafür interessiert hat. Und deswegen, also ganz ehrlich, wir waren auch froh, dass wir es los waren, weil es ist uns einfach über den Kopf gewachsen. Das muss man jetzt so im Nachhinein, muss man das echt anerkennen. Weil, also wir sind auch so ein bisschen von unserem Erfolg aufgefressen worden. Also durch diese Aktion dann der Hessenschau und auf der Messe. Wurde es dann echt viel und wir waren nur zu zweit und also wir hatten auch eine Lektorin, die für wirklich kleines Geld das gemacht hat und die war auch gut und so und wir hatten ja doch noch dieses Promi-Buch, ein Viertelstündchen Frankfurt heißt das, so eine Serie, in der wir die ja auch unter anderem Henny Nachtsheim ist da drin und Daniel Holbe, den kennt man ja von Andreas Franz und solche Leute, die sind da drinne und das war so ein Konzeptbuch, wo wir Kurzgeschichten von diesen Leuten gekauft haben, also wir haben die gefragt, die haben alle zugesagt und haben sofort mitgemacht, weil sie da Bock drauf hatten. Also die Idee war, dass die Geschichten innerhalb von 15 Minuten lesbar sein müssen. Mhm, und zwischen den Geschichten habe ich informative Texte über Frankfurt gepackt, das heißt über die Frankfurter Brücken, über die Geschichte des Flughafens, die Geschichte des Hauptbahnhofs und so weiter. Also so Angeberwissen haben wir das genannt für die Party und haben das dazwischen gepackt und das wurde halt echt ein Erfolg. Und dann haben wir natürlich das zweite und das dritte Band noch rausgebracht. Und ja, dann waren wir eigentlich nur noch damit beschäftigt, das Ganze zu verwalten und haben nichts mehr Neues kreiert. Und das war ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Und wie gesagt, wir haben viel ausgegeben, wir haben viel eingenommen, haben auch viel, viel ausgegeben. Also wir sind jetzt nicht in die roten Zahlen gerutscht, aber es waren am Ende, also es war zum Leben gar nichts und zum Sterben auch nichts, muss man so sagen. Also es war ein netter Urlaub, sagen wir es mal so, der da hängen geblieben ist. Ja.
Schade. Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich meine, das ist ja schon mal noch ein ganz anderer Schritt. Die eine Sache ist, Bücher zu schreiben, aber dann zu sagen, ich mache mal direkt selbst einen Verlag auf. Das ist ja schon nochmal was anderes.
Ja gut, das war eine Entwicklung. Also ich habe ja bei ganz kleinen, war eigentlich immer bei kleinen Verlagen, weil die Großen haben mich einfach konsequent ignoriert, sage ich mal. Mhm. Und habe dann halt hier regional gesucht und gefunden und habe dann gesagt, ja, ist doch auch ganz angenehm, dann, weil ich gebe nicht so gern Kontrolle ab. Mhm. Das ist so ein Problem von mir. Ne? Ich habe so gern so schon ein bisschen die Kontrolle über meine Sachen, die ich mache. Und so Störfeuer von außen, dann bin ich immer so allergisch, irgendwie komischerweise. Weil ich will es halt so haben, wie ich es will, ne? Und
das klingt nach Self-Publishing.
Ja, da hatte ich ja dann auch, also ich hatte ja dann erst so kleine Verlage, es waren dritten oder vierten Buch war ich bei kleinen Verlagen und da habe ich ja sowieso immer alles gemacht, ne? Also alles, das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war das Lektorat logischerweise, das muss ja von außen gemacht werden und den Druck und alles andere, Marketing, Satz, Schreiben, Coverentwicklung, Klappentext, was weiß ich, den ganzen Klumputsch da drumherum habe ich selbst gemacht, weil die Verlage einfach viel zu klein waren, meistens so eine One-Man-Show und die waren völlig überlastet, ja, und dann habe ich es halt selbst gemacht und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, wenn du das sowieso schon alles selber machst, warum nimmst du dann nicht den ganzen Gewinn mit, ja, und habe mir dann eine Druckerei gesucht und habe mir dann noch eine Lektorin gesucht und dann habe ich losgelegt und dann ist es eigentlich auch ganz gut gelaufen. Habe erst meine Bücher gemacht, dann noch andere aufgenommen und irgendwann war es halt ein Verlag. Ne? Das war halt so ein Trotzding eigentlich eher. Es war halt auch wieder so, dass ich an so einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es geht mir alles auf den Sack. Und dann haben die Leser gesagt, wenn du aufhörst, haust du dir aufs Maul. Na gut, dann muss ich dann weitermachen. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, dann mache ich es aber selbst. Und der ganze Weg halt wieder zurück. Ja.
Ja, spannend, aber trotz alledem, ich meine, man kann ja einfach wirklich ja sehr gut als Self-Publisher existieren und das, da hat man ja die volle Kontrolle und kann das alles machen, aber man muss ja trotzdem deswegen keinen Verlag gründen. Das finde ich, also diesen Schritt finde ich so bemerkenswert, also auch irgendwie cool. Also auf die Idee wäre ich jetzt, also ich zum Beispiel noch nie gekommen und ich meine, ich habe ja schon auch fast alles ausprobiert, was man da so in der Branche an Dummheiten machen kann.
Das liegt aber daran, dass ich, also ich habe Anfang meiner Karriere gesagt, ein Manuskript schreiben und das irgendwo hinzuschicken, das kann nicht funktionieren. Deswegen habe ich mir gesagt, du musst dahin gehen, wo die Leute sind und bin in die Branche eingetaucht. Also hier in Frankfurt ist die Buchbranche eigentlich auch ganz schnuckelig, sage ich mal. Und du kannst die Leute treffen ohne Ende und mit der Buchmesse und so kannst du schöne Kontakte machen. Und hab das dann halt wirklich massiv betrieben, bin auf so Stammtische gegangen und hab mir viel Scheißdreck angehört und hab dann auch Leute getroffen, die Geburtstagskarten geschrieben haben und gesagt haben, sie wären jetzt Lyriker und solche Sachen. Musste halt ertragen, ja. Aber letztendlich habe ich an einem dieser Stammtische meinen ersten Verleger kennengelernt und ich wollte an diesem Abend noch nicht mal dahin, weil ich keinen Bock auf das Gelaber hatte. Mhm. Nur meine Frau hat gesagt, geh mal dahin, wer weiß, für was es gut ist. Und zack, bumm, hat es geklappt. Also das war dann so
einen freien Abend.
Der Knackpunkt. Ja, wollten mich scheinbar los haben. Was weiß ich. Aber es war wieder meine Frau, die mir den entscheidenden, ich habe mein erstes Buch nur fertig geschrieben, weil sie gesagt hat, machst du eh nicht. Das war schon mal das Erste, wo sie für verantwortlich ist. Und dann halt für das Treffen meines ersten Verlegers, dem ich heute noch eigentlich dankbar bin, auch wenn wir nicht im Guten auseinandergegangen sind. Ich habe so viele interessante Leute kennengelernt und dachte mir, das kann nicht sein, dass die nicht gedruckt werden, weißt du? Mhm. Also das Erste war eine Frau, die ist zu Fuß und ohne Geld von Oberstdorf nach Flensburg gelaufen. Und die hatte so eine Midlife-Crisis und hat gesagt, sie hat jetzt nicht mehr so viel zu leben und sie muss jetzt irgendwas machen, muss was ändern und hat alles gekündigt und weggeschmissen und ist zu Fuß von Oberstdorf nach Flensburg gelaufen. Und die hat die Geschichte an so einem Stammtisch da mal erzählt. Und ich sage, und hast du das aufgeschrieben? Da sagte ich, ja. Ja, und? Willst du das nicht mal rausbringen? Ich sage, ja, weiß nicht, wie es geht. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das zusammen. Und das war so die erste dann. Mhm. Ja, und dann hatte ich Blut geleckt, weil mir das auch Spaß gemacht hat, so ein Projekt zu entwickeln. Ja, und dann haben wir halt nur ein paar gemacht. Ja.
Nicht schlecht.
Ist nichts Großartiges. Also.
Naja. Das sagst du jetzt so.
Gar nicht, ist ja.
ja, das kommt aber auch wieder von der Feuerwehr, weißt du, nicht schwätzen machen. Mhm. Das ist, ja. Also wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie das Feuer auszulöschen wäre,
ja, gut, okay.
Wird es nicht ausgehen. Nee. Ja, du musst da schon Wasser drauf spritzen. Das wäre schon ganz gut. Und deswegen, also ich bin da drauf trainiert zu handeln. Mhm. Und das hat sich da eigentlich auch durchgezogen, durch mein ganzes Leben mittlerweile. Mhm. Weil es einfach, es ist auch so, wenn du verschiedene Optionen hast oder sowas und du weißt nicht, welche du nehmen sollst, dann nimm die, mit der du dich am besten fühlst und mach's erstmal und hinterher sehen wir, ob es die richtige Entscheidung war. Aber irgendwas muss passieren. Mhm. Weißt du? Gibt's ja auch. Mhm. Ne? Dass man jetzt irgendwas machen muss, auch wenn du nicht weißt, ob es richtig ist, aber mach halt irgendwas, weil jetzt, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.
Ja.
Und das ist halt so, ja, das Feuerwehrdenken halt.
Nicht schlecht.
Sehr cool. Und wenn wir schon im Feuerwehrdenken sind, was kann die Zukunft für dich vielleicht noch so bereithalten? Du sagst, dass das Feuerwehrding ist in 3 Jahren für dich rum. Dann ist ja noch mehr Zeit.
Ach, wird das schön.
auf welche Abenteuer können wir uns dann wohl freuen von Maddie Müller? Dann
werde ich ein Buch nach dem nächsten schreiben und meine ganzen geistigen Ergüsse nach draußen bringen. Das wäre so mein Ding. Und dann werde ich so leben, als wäre ich ein echter Schriftsteller, der davon leben könnte. Das wäre so.
Okay, wenn es für dich sich dann eben noch nicht nach Arbeit anfühlt, ist super. Ich habe ja auch so den Plan, dass ich möchte, dass das, was ich so mit dem Schreiben mache, also die Werke, die dabei rauskommen, sich irgendwie bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in Rente gehe, so tragen, dass ich einfach sagen kann, das mache ich weiter. Ja, ohne jetzt da zu sagen, ich will damit Millionen oder sonst was verdienen, aber wenigstens, dass ich nichts zu butter und vielleicht eben so, wie du sagst, na, vielleicht mal einen netten Urlaub oder sowas bei rauskriege.
Genau. Ja, lang doch, ist doch super. Ja,
das wär's.
Und guck mal, das ist was, das kannst du eigentlich ziemlich lange machen, sage ich mal. Mhm. Also vielleicht nicht ganz bis zum Schluss, wenn du dann vielleicht irgendwann einen Schlaganfall kriegst oder so einen Scheiß, ja. Kann ja immer passieren, muss man mit rechnen. Aber du kannst es bis ins hohe Alter machen.
Ja, eben.
Das ist was dir gutes Gefühl gibt, was dich glücklich macht. Und was deiner Seele gut tut und
genau,
warum nicht.
Ich,
ja.
Ich würde auch tatsächlich sagen, dass es den eigenen Geist auch eben so wach hält, dass man auch vielleicht als alter Mensch trotzdem, naja, so keine altmodischen oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, alt klingenden Texte irgendwie letztendlich schreibt. Also hoffe ich zumindest. Also ich halte mich ja immer, wenn ich irgend so einen komischen Test mache, der das interne Alter bestimmt, kommt immer 19 dabei raus. Ja, weil ich eben so naturbekloppt bin eigentlich. Und naja, wenn ich mir das erhalten kann bis zum Schluss, na super. Ja.
Ja, aber anständiges Deutsch sollte man dann doch noch schützen.
Ja, natürlich.
Jetzt nicht so schreiben, ihr Dicker.
Nein, um Gottes Willen. Nee, also 19 auf
also
eine andere
sagen,
Art und
Weise. Ich habe zwei Jungs, die sind 25 und 28. Ja. Wenn die loslegen, ich verstehe kein Wort. Das ist eine komplett andere Sprache.
Ja, der elaborierte Code der Jugend.
Ja, das ist schon krass. Also die können auch anständig. Das ist ja das Witzige bei denen.
Ja,
ne? Also meine Frau, die ist ein Lehrerkind und die hat sehr viel Wert auf ordentliches Reden gelegt. Die sprechen beide kein Hessisch, obwohl ich ja so ein Hess bin.
Mhm.
Und, aber die können, wenn die in ihrem Slang untereinander reden, da können die erzählen, was die wollen, ich verstehe kein Wort. Das ist so krass, echt. Und, aber die können halt auch ordentlich reden und das finde ich halt faszinierend. Und also es ist ja auch so, dass ich halt auch angefangen habe zu schreiben, weil ich gemerkt habe, ich verliere die Sprache.
Mhm. Und
das hat mir immer viel bedeutet.
Okay.
Ne? Weil ich in der Schule, wenn wir einen Aufsatz geschrieben haben, habe ich mich immer gefreut wie ein Schneekönig.
Aha.
Da musste du nichts auswendig lernen oder so. Das war ein Talent, das hatte ich und das habe ich ausgenutzt bis zum Letzten.
Ja,
also ich konnte aus dem Stand 12 Seiten füllen. Ja.
Ich bin dann immer nicht fertig geworden, habe deswegen eine schlechte Note gekriegt.
Ja, das ist... Aber dieses, ich habe mal mit Ansagen eine 6 in Französisch geschrieben, mit Konjugieren von Verben. Und ich habe gelernt, ohne Scheiß. Das liegt mir gar nicht, so ein Kram, auswendig lernen und sowas. Aber so kreativ sein, Aufsätze schreiben, labern, da bin ich dabei. Das ist mein Ding. Und das habe ich irgendwie verloren bei der Feuerwehr, logischerweise. Da schreibst du mal einen Einsatzbericht, ja, dass da irgendwie die Katze vom Baum geholt wurde. Was übrigens nicht unsere Aufgabe ist, nebenbei bemerkt.
Ach, guck.
Und ja, da müssen wir mit dem Mythos müssen wir unbedingt aufräumen, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe.
Ja, wollte gerade sagen, also jetzt hier wird eine Vision nach der anderen von bei mir gekillt. Ich dachte, das, also wenn schon keine Großbrände gelöscht werden, dann doch wenigstens die Katzen von den Bäumen geholt.
Nein. Guck mal, hast du schon mal ein Skelett im Baum sitzen gesehen? Wenn die Hunger hat, kommt die runter. Von ganz alleine. Und solange das Tier, also die Feuerwehr kommt nur bei Tieren in Notlagen. Das heißt, wenn die Katze im Baum eingeklemmt ist, dann kommen wir.
Ah, ja? Okay.
Aber wenn sie da hockt und mau, mau, ich hab Hunger, hol mich runter. Ja, dann seh zu. Ja? Du bist da hochgekommen, kommst da wieder runter.
Ja.
Und deswegen, also wenn die nur da hockt, ne. Dann? Nein. Hat sie da ein Problem? Ist sie da irgendwie eingeklemmt? Wenn das so nicht ist, dann jo. Dann
wer zahlt dann den Einsatz? Also für kommen, gucken und wieder fahren?
Ja, man kann das, kommt drauf an, sag ich mal, wie derjenige sich benimmt.
Okay.
Und wenn der jetzt irgendwie pumpisch wird oder so, dann gibt es eine Rechnung. Und ich sag euch gleich, 6 Mann und ein 500.000 Euro Auto ist nicht billig.
Nee,
eben. Mal so.
Ja, Leute, ich glaube, schöner wird es nicht mehr als mit diesen Schlussworten. Wir könnten jetzt noch, glaube ich, weitere 45 Minuten oder auch 90 Minuten
das
oder
auch hin.
900 Minuten füllen. Aber
und wir mussten Fußball anfangen.
Wir mussten nicht mal mit Fußball anfangen, weil dieses Fass werden wir das nächste Mal öffnen. Ich hoffe, vielleicht, dass du nochmal zu Besuch kommst, lieber Maddie. Ich glaube, wir hätten schon noch das eine oder andere Thema.
Mit einer WM-Nachlese, wo ich dann wieder völlig unvorbereitet bin, weil ich nicht geguckt habe.
Ja.
Ich wollte ja nicht gucken, aber ich mach's trotzdem. Ich hasse mich dafür so hart. Aber ich liebe diesen Sport einfach. Aber das Drumherum,
Ich bin noch konsequent. Ich habe noch nichts geschaut. Und ich hoffe, ich halte durch.
Guck mal, die klauen dir deinen Sport damit.
Ja, aber trotzdem.
Genau, richtig. Schöne letzte Worte.
Genau.
Bevor wir jetzt noch ernsthaft abbiegen und uns den Grund dafür nehmen, dich nochmal einzuladen, schwingen wir uns auf unsere Pferde und reiten in den Sonnenuntergang.
Ja.
Genau.
Genau.
Ihr Lieben, das war's für heute.
Bis in 2 Wochen.
Schön, dass du da warst, Maddie.
Gerne.
Ja, vielen Dank.
Und ihr da draußen, bleibt uns weiter gewogen und schaltet mal wieder ein.
In 2 Wochen zum Beispiel.
Genau.